Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de mit mir Kevin Scheuren und bei mir zu Gast heute nur einer der illustren Gäste in unserer Runde, denn Ole Waschkau muss leider seinem Bildungsauftrag nachgehen. Ich begrüße trotzdem an meiner Seite den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com bzw. formel1.de, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, ich freue mich heute ganz besonders, weil nach Barcelona hatten wir geglaubt, das wird sicher eine langweilige Kiste, aber das war es nun bei weitem nicht.
Da hast du recht, ey. Dann nimmst du mir schon mal das die erste Frage an dich vorweg. Wie hat dir das Rennen insgesamt gefallen?
Ja, super, echt. Also wie gesagt, Barcelona kennen wir so, ist ja seit 1991 Bestandteil des Kalenders und war in den 90er Jahren und auch in den 2000ern eigentlich immer eine relativ langweilige Nummer. Damals vor allem noch auf der alten Strecke, als die Zielkurve, als es diese Schikane im letzten Sektor noch nicht gab und man aus der Zielkurve schneller rauskam, weil es einfach unmöglich war, dem Vordermann zu folgen und vor der ersten Kurve, was die einzig richtig gute Überholstelle ist, zu überholen. Das geht jetzt seit dem Umbau ein bisschen besser. Man hat ja am Freitag noch die DRS-Zone um 100 Meter verlängert, da hat man ein bisschen auf Sochi reagiert wahrscheinlich und auf die Erkenntnisse aus dem Freitagstrainings. Und das hat sich echt gelohnt. Also ich fand, es war ein richtig cooles Rennen. Ist gleich munter losgegangen in der ersten Runde, da kommen wir ja auch dazu dann wahrscheinlich. Und auch ein schöner Fight um den Sieg, also alles, was das Herz begehrt, drin gewesen.
Das stimmt, noch ein bisschen was neben der Strecke, was noch schön war, ne? Genau. Was man so mitgenommen hat. Also der Europaauftakt der Formel 1 eigentlich nach Maß. Schönes Wetter, schönes Rennen, die Fans hatten Spaß an der Strecke. Es war gut besucht, würde ich sagen, für spanische Verhältnisse in den letzten Jahren. Also die Leute haben richtig Bock auf die Formel 1 und die Formel 1 hat auch Bock auf sich selbst. Denn das ist auch etwas, was man merkt. Und das hat man ja auch in den ganzen Fotostrecken und den Berichten bei den diversen Fernsehsendern gesehen, was die Formel 1 oder was Liberty Media oder was jetzt die Veranstalter an der Strecke alles so machen mit diesen ganzen Fanfestivals und die Leute mehr reinzuholen, die Fahrer näher an die Fans ranzubringen. Also da muss man echt sagen, der erste Schritt dieser kleinen Veränderung, die Formel 1 hätte machen müssen, der ist, finde ich zumindest, was man von außen so betrachten kann, geglückt, oder?
Ja, absolut. Also es macht Liberty richtig gut. Die können ja nicht alles auf den Kopf stellen, weil da auch Verträge bestehen. Aber das, was sie tun können, das tun sie. Beim Europaauftakt in Barcelona, du hast es gerade schon angesprochen, haben die auch sehr viel gemacht für die Fans, haben da die Fanzone deutlich aufgewertet, haben auch Kleinigkeiten gemacht, wie der große Biersponsor, dürfen wir wahrscheinlich auch nennen, also Heineken, ja, hat jetzt eine Bierbude im Paddock drinstehen. Das sind alles einfach im Netzwerk kleine Dinge, die den Event Formel 1 ein bisschen aufwerten. Und das ist sicher nicht nur daran gelegen, aber vielleicht auch daran und sicher auch daran, dass Fernando Alonso gerade sehr in den Medien steht mit dem Indy 500 und so weiter, dass 95.000 Zuschauer gekommen sind am Sonntag. Das war, ich habe die Zahl aus dem Vorjahr nicht genau im Kopf, aber es war eine deutliche Steigerung auf jeden Fall. Soweit, dass Marc Genet mit mein Kollege Sven Heidinger, der gemeinsam mit Dieter Ranken in Barcelona war, zu spät gekommen ist, weil der den Stau unterschätzt hat. Also der hat gesagt, es hat die letzten Jahre ging das wesentlich zügiger in Richtung Paddock. Aber ich glaube, das nimmt man dann gerne in Kauf, wenn die Formel 1 insgesamt wieder so richtig brummt und danach sieht es momentan aus. Also Liberty kann man nur Beifall klatschen, alles richtig gemacht bisher.
Ich war ja 2002 mal in Barcelona beim Formel 1 Rennen. Das ist mein allererstes Formel 1 Rennen live an der Strecke gewesen und ich erinnere mich vor allem an den Stau. Also das ist in Barcelona echt ein Riesenproblem und ist ja eigentlich auch ganz schön, denn wenn Stau ist, heißt es, viele Leute sind da und ich glaube, das ist alles positiv für die Formel 1. Positiv auch eigentlich die Sessions davor. Deswegen lass uns noch mal ganz kurz auf das Qualifying gucken. Und da war ja vor allem die Story, dass Fernando Alonso es geschafft hat, seinen McLaren auf Platz 7 zu buxieren. Ja, und wie er ihn buxiert hat. Und das war wieder einmal mehr dieses Zeichen, dieser Mann ist in der Form seines Lebens. Und leider konnte sich das im Rennen nicht bestätigen.
Ja, tatsächlich muss eine unglaubliche Runde gewesen sein. Ich glaube, für uns ist es ein bisschen schwierig, nach wie vor die Leistung von Fernando Alonso so richtig einzuordnen, weil wir nicht genau wissen, wie gut ist denn dieser Stoffel Van Dorn im Formel-1-Auto eigentlich. Misst man den an dem, was er in den Nachwuchsserien gezeigt hat, kann der so schlecht nicht sein. Und dann ist wirklich beeindruckend, was Alonso momentan macht. Wurde auch von allen Experten gelobt, als die Runde des Wochenendes hat Martin Brundle zum Beispiel gesagt, mit McLaren auf Platz 7 zu fahren, ist wirklich absolut phänomenal, kann man nicht anders sagen. Und Fernando Alonso wäre ja vielleicht auch im Rennen für eine Überraschung gut gewesen, hatte da aber das Pech mit Felipe Massa in der ersten bzw. zweiten Kurve, dass er da abgedrängt wurde. Der wäre ansonsten auf dem 5. Platz gewesen als Profiteur von dieser Startkollision. Und wenn der auf Platz 5 ist, wo es in Barcelona nicht ganz so einfach ist zu überholen, hätte der mit Sicherheit Punkte mitgenommen und vielleicht auf dem 5., 6., 7. Platz ins Ziel gefahren. Also Chapeau, alles richtig gemacht. Und dann danach ging es ja für ihn direkt in den Flieger, 9 Stunden Flug in die Vereinigten Staaten und ein paar Stunden noch vor Ort akklimatisieren, an die Strecke kommen. Und heute geht es direkt weiter mit Training,
Practice.
Mit Training in Indianapolis.
Genau. Ja, der Mann, der schläft nicht. Ja, der wird die nächste Zeit vor Aufregung wahrscheinlich ein bisschen. Ich glaube, da wird sogar ihm so ein kleines bisschen der Stift gehen. Ja, ich glaube, da kann sich Fernando Alonso nicht von frei machen. Kommen wir noch mal ganz kurz auch zu seinem Teamkollegen. Obwohl, ja doch, McLaren im Rennen, das ist eigentlich ganz interessant. Denn Stoffel van Dorne, der ja wegen erneuten Motorenteilewechselns und Steuereinheitwechselns den einen Platz, den er nicht letzter war, zurückgestuft worden ist, hat das Michael Schumacher-Manöver aus Jerez ausgepackt gegen Felipe Massa. Einwandfrei ja. Dagegen gefahren, muss man sagen, ziemlich dämlich so für den Außenstehenden. Erinnerte mich wirklich total an Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve in Jerez, als ob er ihn abschießen wollte und sich selbst dabei abgeschossen hat. Natürlich wollte er das nicht. Ist natürlich bitter für ihn, weil gerade in so einer Phase wäre es eigentlich auch schön gewesen, für ihn mal wirklich ins Ziel zu kommen, weil ich glaube, rein technisch wäre sein Wagen wahrscheinlich sogar am Leben geblieben.
Ja, das Wochenende lief bis dahin für ihn eigentlich ganz gut. Also zum ersten Mal keine großen Troubles gehabt in den Trainings. Barcelona auch eine Strecke, die er aus den diversen Nachwuchsformeln schon ganz gut kennt. Das Manöver mit Massa, den Vergleich zu Schumacher und Villeneuve, habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht dran gedacht. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt's, das ist tatsächlich ganz ähnlich. Ja. Er hat es im Nachhinein dann so erklärt, dass er im Rückspiegel am Anfang der Geraden den Massa noch relativ weit weg gesehen hat und dann einfach nicht gerechnet hätte damit, dass der plötzlich schon hinter bzw. direkt neben ihm ist. Hätte das der Fernando Alonso gesagt, wäre das mit Sicherheit eine absichtliche Spitze gegen Honda gewesen wieder. Bei dem Fandoren wird es eher so rausgerutscht sein oder eine Tatsachenfeststellung gewesen sein. Ja, darf natürlich trotzdem eigentlich nicht passieren. In dem Fall, sage ich mal, kann man so ein bisschen sagen, schwamm drüber, weil es ging auch für Massa nicht mehr wahnsinnig viel in der Position, in der sie waren. Also ja, kann man passieren. Aber Stoffel van Dorn, gerät unter Druck, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sagen, weil ich glaube, bei McLaren glaubt man schon an ihn und man weiß auch, dass Fernando Alonso momentan in Überform fährt. Aber der Abstand zu Fernando Alonso ist doch ein bisschen groß. Ich habe es mir heute Morgen mal ausgerechnet. Er hat in den Qualifyings, also in den Segmenten, in denen man direkt vergleichen kann, weil für Alonso ging es ja meistens noch weiter, aber durchschnittlich haben da 0,6 Sekunden gefehlt und das ist jetzt doch ein bisschen viel. Am Wochenende gab es dann auch den ersten Kommentar von Rennleiter Eric Boullier, der gesagt hat, vielleicht muss Stoffel sich überlegen, seinen Fahrstil ein bisschen anders anzupassen, weil in den Nachwuchsserien, weil auch deswegen so überragend, weil er einfach das Spätbremsen am besten beherrscht hat. Und das ist wohl mit den Formel-1-Autos nicht in der gleichen Form möglich. Also die sind ja auch extrem spät bremsend, das wissen wir. Aber da muss er sich wohl noch ein bisschen anpassen auf die Formel 1. Nur ist es jetzt das 5. Rennen, also es muss glaube ich, bald mal was passieren, weil wenn du als Rookie im ersten Jahr nicht den großen Einschlag machen kannst, landest du halt ganz schnell auf dem Abstellgleis. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich Stoffel van Dorn das Talent abspreche. Ganz im Gegenteil, ich glaube daran, dass der riesiges Talent hat, aber irgendwie muss es halt mal auf die Reihe kriegen jetzt demnächst.
Manchmal glaube ich halt auch, dass es so das, was ich auch als Beobachtung gemacht habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass bei Stoffel van Dorn viel getestet wird, dass er genommen wird, um Motorenteile auch zu testen. Aber ihm wird ja viel gewechselt, ja. Mhm. Ich frage mich halt manchmal, ob das wirklich dann was ist, was kaputt gegangen ist. Gut, jetzt Batterie und Steuereinheit, da ist nicht viel zu machen. Aber dass Fernando Alonso halt quasi das Performance-Paket bekommt und Stoffel van Dorn so ein bisschen das Testpaket und er natürlich dadurch ein bisschen unglücklich aussieht, ne? Also das wäre zumindest so eine kleine Erklärung, die ich mir vorstellen könnte, weil ich glaube, vom fahrerischen Talent her und vom Können her ist Stoffel van Dorne von den jungen Fahrern, und da ziehe ich jetzt mal auch so Lance Stroll auf jeden Fall mit ein, Jolyon Palmer, Marcus Ericsson, ist das schon, finde ich, der talentierteste von den ganzen.
Wenn wir es an dem bewerten, was wir vor der Formel 1 von den Jungs gesehen haben, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass der viel mehr einschlägt. Die Erklärung, die du gerade geliefert hast, das kann sein, kann ich aber nicht bestätigen jetzt. Ich weiß es nicht, da habe ich zu wenig mit Leuten von McLaren drüber gesprochen oder beziehungsweise meine Kollegen auch mit denen gesprochen. Ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit auch, um sich besser zu akklimatisieren. Wir dürfen eins nicht vergessen, Romain Grosjean war bei Renault in seinem ersten Jahr in einer ähnlichen Position, auch neben Fernando Alonso übrigens, hat sich auch sehr schwer getan und ist irgendwann mal dann auch ganz okay mit der Formel 1 zurechtgekommen, hat ein bisschen gebraucht. Vielleicht ist es bei von Doan ähnlich. Aber er darf sich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit lassen, glaube ich. Sonst läuft er echt Gefahr, dass das seiner Karriere ein bisschen schadet.
Und im Vergleich mit Grosjean ist auch Stoffel van Dorn wesentlich besser normalerweise.
Ja.
Trotzdem, am Ende des Rennens ist Fernando Alonso nochmal aufgeblüht und da ist dann was passiert, was, glaube ich, wenige für möglich gehalten hätten, dass er wirklich sehr sauber an einem einem Williams vorbeigefahren ist, mit einem Mercedes-Motor. Und frag nicht wie. Ist das etwas Positives, was McLaren aus so einem Wochenende, aus so einem Rennen auch mitnehmen kann, wenn das Ergebnis jetzt ist, Platz 12? Aber wie gesagt, am Ende nochmal gezeigt, dass da irgendwie durchaus sowas wie Leistung in diesem Motor steckt, was man mitnehmen kann?
Ja, schon. Also ich glaube, generell muss man Barcelona, auch wenn das Ergebnis jetzt wieder ernüchternd war letztendlich, aber es positiv verbuchen. Also wer hätte gedacht, in Melbourne nicht, ganz bestimmt nicht, dass die in Barcelona soweit sind, Best of the Rest zu sein, weil das war Alonso im Qualifying, das ist schon ein richtig starkes Stück. Und zeigt auch, dass wohl tatsächlich stimmt, was McLaren sagt, nämlich, dass dieses Chassis wahnsinnig gut ist. Weil der Motor hat nach wie vor ein Handicap, inwieweit das kleiner wird langsam, ist von außen natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen für uns. Aber wir wissen, dass da einiges fehlt. Und Alexander Wurz zum Beispiel, der hat mit meinem Kollegen Sven Heiding auch gesprochen am Wochenende, der sagt, bei Williams hat man an den GPS-Daten und an Sektorzeiten, Geschwindigkeitsmessungen und so weiter errechnet, dass da ungefähr 0,8 Sekunden motorenseitig fehlen. Zieht man die jetzt auch noch ab, dann ist der McLaren richtig konkurrenzfähig eigentlich. Also es geht schon vorwärts, aber ob das dieses Jahr reichen wird, um tatsächlich die Lücke zu schließen zu einem Team wie Williams, das jetzt am vorderen Ende des Mittelfeldes steht, da muss auf jeden Fall auch von Honda was kommen. Das wird McLaren alleine nicht hinkriegen.
Na gut, dann werden wir uns weiter im Feld jetzt in dieser Ausgabe so ein bisschen von hinten nach vorne arbeiten. Ja, wir werden so ein bisschen die Personalien, die Teams des Wochenendes besprechen. Und davor möchte ich allerdings die Möglichkeit geben, Karten für die Spiele der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft bei der World League vom 2. bis zum 4. Juni zu gewinnen. Ja, live aus Frankfurt, live in Frankfurt könnt ihr dabei sein. Gewinnt 2 Tickets für das ganze Wochenende. Was ihr dafür tun müsst, ihr sollt unter unseren Beiträgen zur Volleyball World League auf Facebook, Twitter, Instagram, also alles da, wo meinsportradio.de über die Volleyball World League schreibt, berichtet, einen Freund oder eine Person taggen, ja, verbinden, connecten, mit der ihr zum Volleyball wollt. Ja, also ihr wollt dahin, könnt noch eine Person mitbringen. Ihr müsst allerdings die Person, mit der ihr hin wollt, da erwähnen. So, das ist das deutsche Wort. Also wenn ihr da hin wollt zur deutschen Volleyball-Nationalmannschaft vom 2. bis zum 4.6. in Frankfurt, dann macht das, taggt die Beiträge von meinsportradio.de auf Facebook, Twitter und Instagram mit einer Person, mit der ihr zur Volleyball World League nach Frankfurt wollt. Und wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und der Nachberichterstattung auf den Europaauftakt der Formel 1 in Spanien. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Spanien, dem Europaauftakt in der Formel 1. Das tun für euch Kevin Scheuren und der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Wir arbeiten uns in dieser Ausgabe so ein bisschen von hinten nach vorne im Feld und kommen jetzt zu einem Team und zu einem Fahrer, der weiter vorne war, als, glaube ich, alle erwartet hätten in diesem Rennen, und zwar Pascal Wehrlein im Sauber. Peter Sauber kam zur Strecke, nach langer Zeit mal wieder an einer Formel-1-Strecke zu sehen. Ein sehr schöner Moment auch, ich glaube auch für ihn persönlich, dass dann natürlich in diesem Rennen einer seiner Renner, er hat das Team immerhin gegründet vor vielen, vielen Jahren, mit Pascal Wehrlein auf Platz 8 ins Ziel gekommen ist. Und es wäre eventuell sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Man kann diese Leistung von Pascal Wehrlein, man kann diese Leistung des Sauber-Teams an diesem Wochenende, glaube ich, gar nicht groß genug loben, oder Christian?
Absolut, das war eine hervorragende und eine überraschende Leistung, weil Sauber hat Updates im Köcher, da kamen ein paar jetzt auch für Barcelona, aber die Mehrheit davon musste auf Monaco verschoben werden, das heißt, die war noch gar nicht dran auf dem Auto. Und Pascal hat sich auch nach dem Freitagstraining eigentlich noch sehr negativ geäußert. Also da war Sauber relativ weit weg. Er hat gesagt, ziemlich wörtlich, den genauen O-Ton habe ich nicht mehr im Kopf, aber ziemlich wörtlich, Q2, no way. Also unmöglich für uns. Hat es dann aber trotzdem geschafft, war relativ überrascht am Samstag und hat dann im Rennen mit dieser Strategie einen extrem langen ersten Stint zu fahren, alles richtig gemacht. Deswegen alles richtig gemacht, weil dieses Virtual Safety Car durch die Van Duren Massakollision ihm einfach geholfen hat, ganz ähnlich wie Lewis Hamilton auch, bei Wehrlein war es sogar noch mehr, weil er den vollen Benefit hatte. Bei Hamilton hat ja die VSC-Phase genau geendet dann, das heißt, da wurden ein paar Sekunden eigentlich sogar noch verschenkt. Wehrlein hat davon voll profitiert und dadurch ist seine Einstopp-Strategie hundertprozentig aufgegangen. Das heißt, es war auch ein bisschen Glück dabei, aber man muss auch dazu sagen, dass das Tempo trotzdem sehr, sehr gut war. Also auch am Ende dieses ersten Stints, wo die Reifen eigentlich völlig am Ende hätten sein müssen, ist er noch richtig starke Rundenzeiten gefahren, gemessen mit der direkten Konkurrenz, die so um ihn rum war. Und das waren immerhin Haas, Renault, also eine Liga, in der man Sauber jetzt nicht gesehen hätte. Und auch danach, nach dem Boxenstopp, da fuhr er ja vor Carlos Sainz, stand unter Druck und musste diese 5 Sekunden wegen der Strafe auf den Magnussen rausfahren. Dass er die auf Sainz nicht kriegen würde, war relativ klar. Aber auf Magnussen und die dahinter musste er die holen, weil ansonsten wäre er zum Zeitpunkt, wo die Strafe ausgesprochen wurde, glaube ich, sogar aus den Punkten rausgefallen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber den Abstand ist er rausgefahren, war also richtig schnell und war nicht nur reines Glück, was Sauber da produziert hat. Dass das trotzdem ein bisschen über dem Niveau war, wo Sauber eigentlich hingehört, steht, glaube ich, auch außer Frage. Aber das war ein richtig starkes Wochenende. Wo wir jetzt, glaube ich, schauen müssen, ist, wie weit kann Sauber das auch in Monaco und in Montreal dann transportieren. Gerade Montreal wird der alte Ferrari-Motor ein bisschen wehtun, bin ich mir ziemlich sicher. In Monaco weniger. Aber es geht vorwärts. Also hätte man nicht gedacht.
Ich war ganz überrascht, als Pascal Wehrlein sagte, dass die Updates in Monaco kommen. Weil so Updates in Monaco ist doch eigentlich eher ungewöhnlich, oder?
Ja, also die richtige Updates für Monaco ist tatsächlich ungewöhnlich, dass alle Teams für Monaco ein bisschen was machen, einfach um sich streckenspezifisch anzupassen, ist ja durchaus üblich. Aber dafür ist Sauber eigentlich als Team fast zu klein. Ich glaube, die haben es einfach nicht rechtzeitig auf die Reihe bekommen, die Updates für Barcelona alle fertig zu bringen, was wohl der Plan gewesen wäre. Im Detail bin ich da aber auch nicht jetzt hundertprozentig informiert, um ganz ehrlich zu sein mit dir.
Müssen wir mal schauen, der Teamkollege von Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson, ebenfalls ein gutes Ergebnis eingefahren, am Ende Platz 11, also auch er noch hat an den Punkten gekratzt zumindest. Also ich glaube auch bei Sauber ist mittlerweile der Groschen gefallen und glaubst du, dass das jetzt so ein Team sein könnte, was im Mittelfeld so ein bisschen für Furore sorgt und immer mal so ein bisschen zwischenschießen kann? Oder ist das noch zu früh? Weil ich meine, die Leistung von Pascal Wehrlein in den Rennen, in denen er jetzt gefahren ist, und ich nehme jetzt Pascal Wehrlein einfach mal als Messlatte, ne, für das, was fahrerisch drin ist in dem Team, weil Marcus Ericsson dann doch noch ein Stück hinter Pascal Wehrlein steht, ganz klar. Die waren allesamt richtig gut. Jetzt haben wir einen guten Fahrer und offensichtlich auch ein Auto, was in der Lage ist, auch die Reifen mit den Reifen zu arbeiten. Also ist halt so die Frage, ja, ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder man da schon was erkennen kann?
Ich glaube nicht, dass es eine totale Eintagsfliege war. Ich glaube schon, dass die Formkurve bei Sauber langsam nach oben zeigt. Man darf auch nicht vergessen, die neuen Investoren sind da noch nicht so lange an Bord. Die Situation, dass Geld da ist, um das Auto weiterzuentwickeln, ist auch noch nicht so alt. Das heißt, wir werden das jetzt erst langsam richtig zu spüren bekommen. Ob Sauber die Ressourcen hat, tatsächlich die Entwicklungspace von Teams wie Renault zu halten zum Beispiel oder Williams, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist. Und da ziehe ich jetzt mal vielleicht einen ungewöhnlichen Vergleich. Vor ein paar Jahren war Force India noch nicht so weit, wie die heute sind, dass der Adrian Sutil damals dort gefahren ist. Und der Sutil hatte auch zumindest ein paar gute Tage immer dabei. Ich erinnere mich, der war mal an 4. Stelle in Monaco, bis er in der Kimi abgeschossen hat vor ein paar Jahren. Solche Nummern, wenn der Pascal einen guten Tag hat, traue ich Sauber durchaus auch zu. Also dass die mal irgendwo zwischen Position 6, 7, 8, 9, 10 rumfahren. Ob es für sehr viel mehr erreichen wird, bin ich mal gespannt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass Sauber einfach jetzt, wenn sich's anbietet, ein paar Punkte mitnimmt, solange wie McLaren noch nicht konkurrenzfähig ist, einfach um von diesem letzten Platz in der Konstrukteurswertung loszukommen. Weil bei McLaren, das haben wir auch gerade schon besprochen, geht die Formkurve auch nach oben, fast zwangsläufig, weil nach unten kann es ja nicht gehen bei denen. Also da muss Sauber gucken, dass sie, wenn sich solche Chancen bieten wie gestern, die Punkte mitnehmen. Und gestern hat das der Pascal Wehrlein ganz hervorragend umgesetzt.
Dein Kollege Sven Heidinger hat auf Formel1.de oder auf motorsporttotal.com einen Artikel veröffentlicht, wo Monisha Kaltenborn, die Teamchefin von Sauber, die Leistung von Pascal Wehrlein als Antwort an seine unprofessionellen Kritiker bewertet hat. Und die müssen sich jetzt halt was Neues einfallen lassen, das sagte sie nämlich. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, ob das nicht ein bisschen hochgezogen wurde von ihr jetzt. Denn ich glaube, dass man, dass einige Pascal Wehrlein in Anführungsstrichen kritisiert haben, obwohl die Kritik im Nachhinein natürlich klar an Mercedes zu richten ist. Würde jetzt aber nicht sagen, also ich fand, sie hat damit so ein bisschen weit übers Ziel geschlagen, weil man hat natürlich Erwartungen an so einen Fahrer wie Pascal Wehrlein.
Ja, ich stimme dir zu und ich glaube, die Reaktion von Monisha Kaltenbaum war vielleicht auch ein bisschen zu beleidigt jetzt im Nachhinein, als es eigentlich gemeint war, weil die Kritik, wie du ganz richtig gesagt hast, hat sich ja mit einigen Ausreißern vielleicht, aber in den seltensten Fällen eigentlich gegen den Pascal gerichtet, sondern eher um das Kommunikationschaos drumherum, das um seine Verletzung angerichtet wurde, die ja lange verschwiegen wurde, und dann entstanden natürlich Spekulationen und Gerüchte. Aber ich glaube, es gab eigentlich, also ich kann mich an keine konkrete Kritik daran erinnern, dass Pascal Wehrlein ein wahnsinnig schlechter Fahrer sein soll. Von daher fand ich es jetzt auch, ich möchte nicht sagen deplatziert, aber da ist man vielleicht ein bisschen mehr beleidigt als notwendig bei Sauberkeit.
Ja, das glaube ich auch. Also deswegen, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, zu Sauber. Kommen wir zu zwei Teams, die mit und hinter Sauber so ein bisschen auf einer Linie standen. Das war einmal Haas und das war Williams an diesem Wochenende. Lance Stroll am Ende letzter auf Platz 16. Felipe Massa auf Platz 13, natürlich auch geschuldet aus dem Crash, aus den diversen Crashes eigentlich. Ja, Williams, wie ist Williams Leistung an diesem Wochenende zu bewerten? Durchaus ein gutes Qualifying gefahren, das kennt man ja von Williams. Aber im Rennen fehlte dann auch Massa irgendwie so dieses letzte, gerade Massa ist ja dann auch da die Messlatte, wenn man Stroll jetzt mal abrechnet. Ja. Da fehlte einfach irgendwas, ja. Und dann wieder so eine kleine Scharmützel mit Sebastian Vettel und hier und da noch etwas. Also irgendwie war Williams dieses Wochenende nicht so der Bringer.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde für Williams aber eher darunter verbuchen, dass jetzt Barcelona einfach ein schwierigeres Wochenende war. Ich sehe die im Gesamtkontext schon nach wie vor auf Platz 4 hinter den drei Top-Teams, was den reinen Speed des Autos angeht. Ich glaube nicht, dass da bei Williams jetzt schon Alarmglocken schrillen müssen. Was aber schon der Fall ist, Monaco wird für die sicher deutlich schwieriger. Da tut sich Williams einfach traditionell schwer in langsamen Kurven. Das war in den letzten Jahren immer so, das ist auch dieses Jahr so. Warum es in Barcelona jetzt nicht so funktioniert hat, kann ich mir, um ehrlich zu sein, auch nicht hundertprozentigen Reim drauf machen. Aber ich glaube, das wird spätestens ab Montreal wieder deutlich besser sein. Was du jetzt aber auch schon angesprochen hast, und das ist für mich bei Williams ein Knackpunkt tatsächlich, ist, wir haben alle erwartet oder was heißt erwartet, aber es war klar, dass für Lance Stroll Barcelona jetzt so das erste Rennen sein muss, wo er einigermaßen näher dran ist an Felipe Massa, als das beim ersten vier Rennen der Fall war. Weil in Barcelona hat er auch genug getestet, der kennt das Auto, der ist zum ersten Mal mit dem Setup in dieses Wochenende gegangen, das er kennt. Das Wochenende ist auch einigermaßen klacklos für ihn rumgelaufen. Und trotzdem war der Abstand zu Massa genauso, wie er immer war. Also für Lance Stroll wird die Luft langsam ein bisschen dünn. Er hat natürlich den Riesenvorteil, dass eine Menge Geld hinter ihm steht, mit seinem Vater, der ja mit Modemarken wie Hilfiger und so richtig viel Geld gemacht hat. Also da ist die Unterstützung da. Von daher glaube ich auch nicht, dass es bei Williams schon Überlegungen gibt, ihn zu ersetzen. Aber rein fahrerisch ist das ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das ist richtig enttäuschend, was Lance Stroll bisher abliefert. Auch für einen 18-Jährigen, ich meine, Max Verstappen war auch 18, als er in die Formel 1 gekommen ist. Da muss ein bisschen was kommen jetzt, und zwar sehr, sehr bald, sonst wird es, glaube ich, tatsächlich eng.
Ja, da kommen wir noch zu einem Team Haas, habe ich gerade angesprochen. Romain Grosjean in die Punkte gefahren, auf Platz 10 ein Punkt. Ist natürlich im Vergleich gerade mit Sauber zu wenig, muss man einfach anerkennen, auch bei den Amerikanern. Kevin Magnussen auf 14. Also ist jetzt sehr böse, was ich sage, ne? Entwickelt sich Haas zu einem in Anführungsstrichen belanglos Team?
Ja, man konnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen. Also ich kann mich jetzt auch am Wochenende nicht an ein großes Thema erinnern, was bei Haas irgendwie gespielt worden wäre. Auch bei den Bremsen war es so, die sind jetzt wieder mit Brembo gefahren, nicht mit Carbon Industry. Da kam aber auch kein großes Gemecker, dass das nicht funktionieren würde. Also es gab auch keinen konkreten Grund, den die nennen hätten können, warum sie jetzt ein bisschen weniger konkurrenzfähig waren. Umgekehrt, Grosjean ist in die Punkte gefahren, als Neunter, war irgendwo in diesem Mittelfeld halt dabei, ohne groß aufzufallen. da bin ich bei dir, das ist ein bisschen, also belanglos Team ist vielleicht zu hart gesagt, aber das ist wahrscheinlich, wo die hingehören momentan. Ja. Ich glaube, die gehören nicht sehr viel weiter nach vorne und es wiederholt sich so ein bisschen die Situation aus dem letzten Jahr, dass Haas sehr gut aus den Löchern gekommen ist am Saisonbeginn, aber sich dann ein bisschen schwerer tut, wenn die anderen die Entwicklungsmaschinerie anwerfen. Das sehe ich jetzt wieder sich ein bisschen wiederholen momentan.
Ich sehe es einfach an dem, was Gene Haas auch gesagt hat, bevor es in die Formel 1 ging, dass man ja so ein bisschen diese Anlaufphase braucht und sich dann natürlich weiterentwickeln will, auch in dieses Mittelfeld-Punkte-Team reinrücken will. Da ist man für meine Begriffe aber meilenweit von entfernt. Wenn wir gleich im dritten Abschnitt über Force India sprechen, über Toro Rosso sprechen, auch über Renault sprechen, da hinkt Haas doch um einige Schritte hinterher.
Ja, absolut. Da sind andere momentan besser unterwegs. Umgekehrt müssen wir wahrscheinlich Haas auch noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich meine, das zweite Jahr klingt jetzt so, als wären die schon alte Hasen fast. Aber wenn wir uns anschauen, wie sich Caterham, HRT und Virgin damals schwer getan haben, von null auf in die Formel 1 zu gehen, dann macht das Haas immer noch ganz gut. Dazu kommt noch erschwerend, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, war es, oder vor zwei Wochen schon, die Einnahmenverteilung der FOM veröffentlicht bei uns, also diesen geheimen Schlüssel, wie das Geld verteilt wird. Und da kriegt Haas als Neuansteiger halt auch mit Abstand am wenigsten davon. Das hilft natürlich auch nicht wirklich dabei, in der Entwicklung große Schritte zu machen, aber um sozusagen ein Fazit zu ziehen, ich glaube, Haas steht momentan ungefähr da, wo sie hingehören und wo man sie dieses Jahr auch längerfristig erwarten kann.
Ja, schönes Schlusswort für diesen Abschnitt. Für euch die Möglichkeit, bevor wir jetzt in die nächste Pause gehen, uns natürlich bei iTunes zu abonnieren und uns Feedback zu geben. Ja, wir wünschen uns natürlich Feedback und ich freue mich sehr, dass wir eine Nachricht bekommen haben von Michael. Und Michael, deine Frage werden wir dann für Monaco beantworten. Da wird die nämlich ganz wichtig. Aber trotzdem möchte ich gerne was vorlesen, was er gesagt hat. Was ihr mit Starting Grid vor und nach den Rennwochenenden jeweils liefert, ist das Beste, was ich seit langem hinsichtlich der Berichterstattung von der Formel 1 gehört habe. Messerscharfe Analysen hinsichtlich Fahrertechnik, Strecken und Bedingungen vom Allerfeinsten. Er hat uns weiterempfohlen. Uns würde uns freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt, denn wir machen das gerne. Uns macht das Spaß und wir hoffen euch auch. Deswegen abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine 5-Sterne-Rezension da und ein paar Worte. Ja, sagt uns, wie gefallen wir euch? Was machen wir gut? Was machen wir auch schlecht? Die schlechten Witze von Ole, an denen können wir nichts ändern. Ja, die sind einfach dabei. Aber trotzdem, wir möchten das gerne für euch so schön wie möglich gestalten hier, denn die Formel 1 ist ein geiles Thema. Wir sprechen gerne drüber und wir wollen euer Feedback auch haben. Auch gerne über unsere Facebook-Seite, gerne per Nachricht oder auf unsere Pinnwand, klar. Oder auch in die Kommentare unter dem Podcast auf meinsportradio.de. Also ihr könnt uns immer erreichen. Bei Twitter ist es für mich @ks_0811. Wenn ihr Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com formel1.de schreiben wollt, dann @mst_christian_n. Und Ole Waschkau ist @mikeweiß, M-I-K-E-V-I-C-E. Sein YouTube-Channel könnt ihr auch noch abonnieren, wenn ihr wollt. Mike Weiß Motorsport. Also ihr kriegt hier sehr viel geboten und wir möchten einfach euer Feedback haben. Also meldet euch gerne und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann geht's dann weiter mit der Analyse des großen Preises von Spanien. Dann sprechen wir über Toro Rosso, über Renault und über Force India. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren und natürlich ganz besonders Starting Grid. Wir sprechen über den großen Preis von Spanien, machen so eine kleine Bestandsaufnahme. Wo stehen die Teams? Denn wir haben ja vor dem Rennen auch besprochen, in einem unserer Knackpunkte, vom Test zum Rennen. Ja, vor der Saison bis heute, was hat sich getan, wo stehen die Teams? Und das ist halt eine Vergleichsstrecke. Das ist eine wunderbare Vergleichsstrecke, wo man sehen kann, wie haben sich die einzelnen Teams entwickelt. Und ein Team, was wirklich eine richtig gute Entwicklung gemacht hat, womit ich persönlich, muss ich wirklich zugeben, vor der Saison habe ich das ja auch in der Vorberichtsausgabe hier bei Starting Grid mit Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und Ole Waschkau besprochen. Force India, ja, Sergio Perez auf 4, Esteban Ocon auf 5, beide auf einem richtig guten Level, was das Fahrerische angeht. Ich glaube, Sergio Perez wird durch Esteban Ocon nochmal mega motiviert, was seine eigene Leistung angeht. Und der Force India funktioniert. Sie haben das Glück, dass vor ihnen natürlich Fahrer ausscheiden, wie Kimi Räikkönen, wie Max Verstappen. Deswegen rutschen sie jetzt sehr weit nach vorne. Aber auch da muss man sagen, die haben sich wirklich gemacht, die haben sich festgebissen da im Mittelfeld. Und wenn wir von Best of the Rest sprechen, müssen wir aktuell von Force India sprechen.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das Beeindruckende an Force India ist eigentlich, dass die nicht das schnellste Auto haben vom Best of the Rest, weil das ist ziemlich sicher der Williams. Aber die sind halt einfach da, wenn andere Fehler machen. Haben gestern auch einen Fehler selbst gemacht, der aber nicht bestraft wurde, nämlich beim Boxenstopp von Perez hat ein Rad geklemmt. Das hat ein paar Sekunden gekostet, hat aber aufs Ergebnis überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Aber die machen einfach keine gröberen Schnitzer, die jetzt Punkte kosten würden. Und Platz 4 und 5 gestern führt dazu, dass die jetzt schon, ich glaube, 55 Punkte oder so haben nach 5 Rennen. Das ist richtig beeindruckend. Haben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube auch, Kevin, dass die bisher immer mit beiden Fahrern in den Punkten waren sogar.
Ja, sind sie, ja.
Genau, also eins der ganz wenigen Teams. Ja, grandios, kann man nicht viel dazu sagen. Machen alles richtig, die haben jetzt auch richtig Punktepuffer schon nach hinten. Zu Toro Rosso liegt momentan hinter denen in der Konstrukteurs-WM. Nach vorne fehlen nur 20 Punkte auf Red Bull. Die sind natürlich viel, viel schneller und unter normalen Umständen auch nicht einzuholen. Aber gestern nach dem Rennen hat noch mein Kollege Dieter Ranken mit Ottmar Safnauer gesprochen von Force India. Und der hat gesagt, ja, wir müssen uns natürlich ambitionierte Ziele stecken. Und dann kann das Ziel eigentlich nur lauten, wir wollen auch Red Bull überholen. Ja. Die wissen natürlich sehr genau, wenn Red Bull in die Gänge kommt und wenn nicht Force India mit Updates jetzt auch in den nächsten Wochen noch den einen oder anderen Schritt nach vorn machen kann, ist das ein sehr illusorisches Ziel. Aber diesen vierten Platz manifestieren sie sehr gut. Eigentlich würde da ja Williams hingehören, aber Williams ist ein Autoteam im Moment. Force India ist gemeinsam mit Toro Rosso das einzige Team im Mittelfeld, die wirklich zwei schnelle Fahrer drin haben, die sich keine Fehler erlauben. Finde ich besonders beeindruckend einerseits bei Esteban Ocon, weil dass der schnell ist, haben wir gewusst, aber der macht das auch richtig abgebrüht momentan und nimmt die Punkte mit, wenn sie kommen. Und Sergio Perez, wie du gerade gesagt hast, würde ich eigentlich sehr, sehr gern in einem der Top-Autos momentan mal sehen. Die Chance hatte bei McLaren schon mal gehabt, da hatte sie so ein bisschen versemmelt, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich glaube tatsächlich, der hat eine Entwicklung gemacht seither nochmal und entwickelt sich unfassbar gut. Also ich würde sie ihm irgendwie wünschen, dass er die Chance beim Top-Team nochmal bekommt. Ich glaube nicht so wirklich daran, muss ich auch dazu sagen, weil es ist ganz selten in der Formel-1-Geschichte so gewesen, dass du eine zweite Chance kriegst bei einem ganz Großen. Aber ja, machen alles richtig, wirklich, muss man echt sagen, Hut ab. Gestern auch unauffälliges Rennen gefahren, nichts falsch gemacht und dann kommt Platz 4 und 5 dabei heraus. Sensationell.
Ich muss auch mal sagen, und das fand ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, Force India ist da, wenn andere Fehler machen, wenn andere nicht da sind. Und das ist ja auch ein bisschen Sergio Perez' Karriere. Genau. Der fährt immer aufs Podium, wenn andere Fehler machen. Aber er ist immer da. Er kommt auf Platz 3 ins Ziel. Eben das, was Nico Hülkenberg jahrelang nicht geschafft hat. Der war eben in diesen Momenten nicht da. Und deswegen ist es ja halt eben so, dass viele Leute immer gesagt haben, Sergio Perez ist am Ende der eventuell vielleicht bei Ferrari landen könnte. Das ist ja noch so ein offenes Team für nächstes Jahr, wenn Räikkönen nicht verlängert. Also, das finde ich super faszinierend, gerade bei Sergio Perez, der sich, und du hast es gerade schon angesprochen, seine McLaren-Zeit, aber nochmal sehr, sehr gesteigert hat, auch in seiner ganzen Art und Weise. Er wirkt erwachsen, er wirkt selbstreflektiert und er bringt Leistung. Also, du hast schon recht, wenn sich einer für ein Top-Team qualifiziert hat, ist das Sergio Perez.
Ja, genau. Macht einfach keine Fehler. Tut sich natürlich auch, weil das Auto dazu nicht hat, ein bisschen schwer, die ganz großen Highlights zu setzen. Aber ja, er macht halt einfach echt nichts falsch und ist da, wenn andere nicht da sind. Und ich glaube, um jetzt die fehlenden Highlights auch so ein bisschen abzuschwächen, muss man auch dazu sagen, wenn man mal betrachtet, was der in den letzten Jahren für Force India an teilweise sogar an Podestplätzen, aber auch an Punkten mitgenommen hat, dann hat er letztendlich auch gegen einen Nico Hülkenberg sehr, sehr gut ausgesehen. Und der Nico Hülkenberg ist auch eine Nummer und wird relativ hoch gehandelt vom Talent her auch. Also ja, Sergio Perez, es wäre ihm wirklich zu wünschen, wenn wir ihn nochmal beim großen Team sehen. Wie gesagt, ich glaube, die Formel 1 ist dafür zu gnadenlos, aber vielleicht ergibt sich irgendwo mal eine Chance, die unerwartet daherkommt, wer weiß.
Es wäre ihm zu gönnen. Es wäre ihm einfach zu gönnen. Nico Hülkenberg, gutes Stichwort, Platz 6 im Renault. Tolles Rennen gefahren, hat aus dem Renault, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Sogar vielleicht noch ein bisschen mehr als das Maximum zur Zeit, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass auch sauber über dem fährt, was sie eigentlich zu leisten instande sind. Nico Hülkenberg profitiert dann natürlich durch seinen 6. Platz auch vom Ausscheiden von Max Verstappen, von Kimi Räikkönen, von Valtteri Bottas. Aber auch da muss man sagen, diese Diskrepanz zwischen Nico Hülkenberg und Julian Palmer ist so extrem. Und das ist ja bei vielen Teams das Problem. Wir haben diese Diskrepanz zwischen Massa und Stroll bei Williams. Wir haben diese Diskrepanz, in gewisser Weise finde ich sogar bei Haas nicht so extrem, aber schon. Wir haben sie bei McLaren aktuell, aber das könnte auch autobedingt sein, aber bei Renault finde ich das sehr fahrerbedingt. Julian Palmer ist für mich, er ist kein schlechter Fahrer, das möchte ich nicht sagen, aber er ist einfach kein Formel-1-Material. Ich glaube, da muss man sich Gedanken machen bei Renault, ob man vielleicht versucht, Pierre Gasly irgendwie zu bekommen, in das Auto zu setzen, einen Franzosen, das kommt natürlich nochmal besser. Aber diese Diskrepanz ist einfach zu groß und deswegen Nico Hülkenberg, tolles Ergebnis und Julian Palmer umso enttäuschender.
Ja, und ich glaube, weil du gerade ansprichst, dass man sich bei Renault Gedanken machen muss, ich glaube, dass man das schon tut. In der Formel E fährt ja Sebastian Buemi für Renault. Das darf der deswegen, weil das ist ja eigentlich ein Toyota-Werksfahrer in der WEC, weil Renault Toyota jetzt nicht unmittelbar wehtut als Konkurrent. Jetzt soll das Formel-E-Engagement von Renault auf Nissan umgebrandet werden, mittelfristig, habe ich am Wochenende erfahren. Weil Renault und Nissan ja unter einem zu einer und derselben Allianz gehören. Und man hält es für klüger, aus Allianz-Sicht die Marke Nissan in der Formel-E ins Rennen zu schicken. Das heißt, Buemi wird bei Nissan nicht Formel-E weiterfahren dürfen, weil da würden dann die Japaner bei Toyota ihr Veto einlegen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Sebastian Buemi sogar zu seinem Formel-1-Comeback kommen könnte, anstelle von Julian Palmer. Also ich würde da noch nicht wahnsinnig viel Geld drauf wetten, aber die ersten Signale gehen so ein bisschen in die Richtung. Das würde ich mal beobachten. Wenn die Formel-E-Saison zu Ende ist, schauen wir mal, ob der Buemi nicht vielleicht nochmal Formel-1 fährt.
Der Schweizer, ne?
Genau.
Ja, wäre natürlich auch französisch sprechend. Ich glaube, da muss Renault auch zwangsläufig hin, weil ich das durchaus sympathisch finde, diese Lokalität zu haben, wenn du einen Fahrer hast, die das auch leisten können. Ja, Buemi weiß man, dass er fahren kann. Das hat man in der Formel 1 gesehen, das hat man auch in der Formel E gesehen, klar. Und es gibt ja noch, Pierre Gasly wäre ja noch so ein Fahrer, den man auch noch irgendwie vielleicht reinschieben könnte. Aber ansonsten, ja, ist natürlich eine interessante Lösung, an die ich so noch gar nicht gedacht habe. Ne? Also ihr erfahrt hier noch was bei Starting Grid. Ja, das beobachten wir auf jeden Fall. Kommen wir noch mal kurz zu Nico Hülkenberg und seiner Leistung. Hat es sich danach bei McDonald's gut gehen lassen? Hat er sich auch verdient? Also hat es wirklich gut gemacht, ist mit den Reifen gut umgegangen. Einer der wenigen, der oben dann, quasi auch mit den Medium-Reifen am Ende das Rennen zu Ende gefahren ist, versucht einen langen Stint zu fahren am Ende, hat sich ausgezahlt, kann man so mitnehmen.
Ja, genau. Ich fand nach dem Rennen ganz witzig, weil er hat einen Kommentar gemacht, ich habe eigentlich gar nicht viel getan. Also er hat einen super Start gemacht aus der App, ich habe das gar nicht im Bild gesehen, um ehrlich zu sein, aber aus der App ging hervor, aus der Formel 1 Timing App, aus der offiziellen, die ich übrigens nur empfehlen kann, grandioses Tool, dass er 6 Positionen in der ersten Runde gut gemacht hat, also mehr als jeder andere. Ja. Natürlich auch ein bisschen mit Glück durch die Situation vorne in der ersten Kurve mit Massa und Alonso und auch Verstappen und Räikkönen, hat da aber alles richtig gemacht und ist von da an halt einfach seinen Rennspeed durchgefahren, den der Renault hergegeben hat. Und das, glaube ich, ist das wirklich Ermutigende, dass dieser Rennspeed jetzt langsam auch ein bisschen besser wird, weil im Qualifying war ja Renault auch davor schon einigermaßen dran, aber jetzt wird es langsam auch im Rennen ein bisschen konstanter. Und ich glaube, da kann man echt zuversichtlich sein, dass Nico Hülkenberg meiner Meinung nach derjenige ist, der auf lange Frist in dieser Saison gesehen, derjenige ist, der Williams und, was heißt Williams, Felipe Massa vor allem, um diesen Titel Best of the Rest am ehesten streitig machen kann.
Und vielleicht ja endlich mal aufs Podium fährt. Ja, bei irgendeinem Rennen muss es doch mal passieren, dass er endlich mal aufs Podium kommt. Wir müssen diesen Fluch besiegen.
Vielleicht Monaco, wer weiß.
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Ne? Das wäre so ein Rennen, wo es funktionieren könnte. Na, ja. Schauen wir mal. Toro Rosso ist noch ein Thema für dieses Segment. Zwei ausgeglichene Fahrer haben wir hier in diesem Team einfach mal. Carlos Sainz Jr. und Daniel Kwiat. Daniel Kwiat, der sich ordentlich gesteigert hat im Vergleich zum Qualifying natürlich und eine Menge Plätze herausgefahren hat. Am Ende Platz 9 für ihn, 2 Punkte für Toro Rosso und Carlos Sainz auf Platz 7, 6 Punkte beim Heimspiel. Kann man zufrieden mit sein, würde ich sagen. Ist aber immer noch so ein bisschen Luft nach oben, finde ich, bei Toro Rosso.
Ja, genau. Also auch die sind jetzt, ich glaube, es pendelt sich langsam so ein bisschen ein im Mittelfeld. Und Toro Rosso, ähnlich wie Force India, hat zwei ähnlich starke Fahrer, die, glaube ich, beide ganz gut sind und einigermaßen das herausholen können aus dem Auto, was das Auto halt hergibt. Sainz hat das hervorragend gemacht. Es hat mit Sicherheit ein bisschen Troubles damit gehabt, dass er den Wehrlein nicht überholen konnte. Hat sich nach dem Rennen auch tierisch über den Renault-Motor beschwert, weil er meinte, es kann nicht sein, dass ich mit meinem Renault-Motor nicht an einem letztjährigen Ferrari-Motor vorbeikomme auf den Geraden. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also da ist Renault auch in der Pflicht, was zu tun. Und bei Dani Kwiat war es ein bisschen anders, weil der hat Qualifying völlig versemmelt, weil er mit dem Auto überhaupt nicht zurechtkam. Und er konnte sich überhaupt nicht erklären am Sonntag, warum es im Rennen plötzlich ging. Es ging halt einfach, hat es ganz gut gemacht. Ich glaube, Kwiat hat sich auch einigermaßen erfangen und fällt nicht wirklich ab gegenüber Sainz, obwohl er ja letztes Jahr um die Zeit in Barcelona, wir erinnern uns, das erste Rennen für Toro Rosso wieder gefahren ist, ja, und wirklich sehr, sehr viel Kritik einstecken musste. Die machen das ganz gut. Also ähnlich wie Force India, nur auf einem etwas niedrigeren Niveau, nimmt Toro Rosso bisher auch so alles mit, was an Punkten auf dem Tablett liegt. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man von denen erwarten kann.
Das tut dem Kwiat sicherlich persönlich auch verdammt gut, ne? Also so ein Rennen dann zu fahren, nachdem was letztes Jahr passiert ist. Ich glaube, das wirkt immer noch ein bisschen nach. Da kannst du dich auch nicht so schnell von lösen. Ja. Und nach dem verkorksten Qualifying da am Samstag so ein Rennen hinzulegen, sich so zu steigern. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür. Passt auf, hier sitzt wirklich ein guter Fahrer im Auto und ist nicht alles das, was letztes Jahr passiert ist, das, was wirklich mein Talent ist.
Ja, richtig. Und ich finde auch, er wirkt ja manchmal vor der TV-Kamera so ein bisschen hölzern, aber wenn man mit dem häufiger mal spricht, das ist eigentlich auch ein guter Typ. Also der ist immer für einen flotten Spruch gut. Da ist immer, wenn die Media-Roundtables sind, wo wir Journalisten dran auch teilnehmen, das macht mit Daniel Kwiat auch immer richtig Spaß. Also es wird langsam auch ein, ja, das heißt, ein Charakter ist vielleicht zu hochgegriffen, aber der kommt, glaube ich, im Fernsehen auf die breite Masse farbloser rüber, als er wirklich ist. Also ich finde, der macht eine gute persönliche Entwicklung durch. Carlos Sainz müssen wir eh nicht diskutieren, gehört zu den größeren Talenten in der zweiten Reihe der Formel 1. Ja, Toro Rosso ist da, Fahrer ist sehr gut aufgestellt und tut, wie gesagt, auf der technischen Seite holen sie halt alles ab, was so da liegt an Punkten.
So, das war das Mittelfeld. Und gleich sprechen wir über die Top-Teams, über Mercedes, über Ferrari und über Red Bull. Ja, auch die sind noch ein Top-Team. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber sie sind es noch. Aber davor für euch der Hinweis, Live-Sport auf meinsportradio.de. Am kommenden Wochenende geht's richtig ab. Da gibt's richtig was auf die Ohren für euch. Am Samstag 4-mal Live-Sport, 2-mal die German Football League und 2-mal die Baseball-Bundesliga. Ab 14.45 Uhr Football, Berlin Rebels gegen Cologne Crocodiles. Ab 18.30 Uhr Football, Ingolstadt Dukes gegen die Allgäu Comets. Ab 18 Uhr Baseball-Bundesliga, Heidenheim gegen die München Hard Disciples. Und um 19 Uhr nochmal Baseball-Bundesliga, Mainz gegen Stuttgart. Und am Sonntag, wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom Football, haben wir nochmal Football. 15.45 Uhr Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys. Also, ihr kriegt einiges geboten hier auf meinsportradio.de in Sachen Live-Sport am kommenden Wochenende. Natürlich über die App, über den Event-Stream auf meinsportradio.de und immer live. Ja, es lohnt sich also am kommenden Wochenende meinsportradio.de zu hören. Und wenn ihr mehr über die Formel 1, über die Top-Teams in der Formel 1 beim großen Preis von Spanien, dem Europa-Auftakt erfahren wollt, dann bleibt ihr dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch ganz herzlich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und der Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll, blicken zurück auf den Europa-Auftakt der Formel 1 in Spanien. Und jetzt geht es um die Top-Teams. Es geht um Mercedes, es geht um Ferrari und es geht um Red Bull. Und mit Red Bull möchte ich gerne mit dir anfangen, Christian. Daniel Ricciardo auf Platz 3, das ist ein ordentliches Ergebnis auf dem Papier. Wenn man jetzt aber bedenkt, wie dieser Platz 3 zustande gekommen ist, weiß man es nicht so ganz genau. Er war am Ende einfach auf dem Podium. Ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Gefühl. Man hat ihn im Rennen gar nicht gesehen. War natürlich auch ein bisschen daraus geschuldet, dass Max Verstappen ausgeschieden ist nach diesem unglücklichen Unfall mit Kimi Räikkönen beziehungsweise Valtteri Bottas.
Es war eigentlich, abgesehen vom Podium, zum Schluss ein schlechtes Wochenende für den Daniel Ricciardo, weil die Updates vom Red Bull haben nicht so viel gebracht, wie man vielleicht ein bisschen gehofft hat. Die waren schon näher dran, aber eigentlich nur mit einem Auto, nämlich mit Verstappens. Der war, ich glaube, dem haben 6 Zehntel gefehlt im Qualifying. Ricciardo hat eine halbe Sekunde aufgepumpt bekommen, überwiegend im letzten Sektor, der langsamer ist, mit langsamen Kurven, aber so richtig erklären, warum der Verstappen schneller war, konnte das Team und konnten das Ricciardo eigentlich nicht. Also da sind wir nicht so richtig schlau geworden. Der dritte Platz war mit Sicherheit glücklich, weil wären Räikkönen und Verstappen ins Ziel gekommen, wären die wahrscheinlich vor ihm gelandet. Aber als Fazit kann man sagen, Red Bull steht genau da, wo sie vorher waren, auch mit diesem großen Update, das gekommen ist, von dem man übrigens zumindest nach außen gar nicht so wahnsinnig viel gesehen hat. Das hat schon ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, da haben sich viele einen größeren Sprung erwartet. Gespannt sind wir jetzt drauf, wie geht's weiter, was kann Renault vielleicht nachliefern, haben wir schon mal angesprochen, dass auch Carlos Sainz so ein bisschen Renault kritisiert hat, dass da nicht mehr kommt. Schauen wir mal, wie es bei Red Bull weitergeht. Aber der Abstand ist nach wie vor zu groß nach vorne. Das muss man ganz klar sagen. Ferrari und Mercedes fahren in der eigenen Liga. Und Red Bull ist nach wie vor im Niemandsland die dritte Kraft. Und das belegt ja dann auch das Ergebnis ganz gut. Danny Ricciardo zwar der einzige Fahrer, der nicht überrundet wurde von Hamilton und Vettel, aber es hat ihm trotzdem 1:12, glaube ich, gefehlt am Ende auf der Ziellinie. Also das ist zu wenig für Red Bull eigentlich. Da hätte man sich mehr erwartet.
Darf ich
gerade auf einer Strecke wie Barcelona, die ja als Aero-Referenzstrecke gilt, ja, und das immer Red Bull-Terrain war. Also gerade da hätte man eigentlich gemeint, die sind noch näher dran.
Darf ich eine provokante Frage stellen?
Ja klar, immer.
Wie realistisch siehst du es an, dass Daniel Ricciardo nach dieser Saison nicht mehr bei Red Bull fährt?
Das glaube ich nicht. Also zumindest nicht so, dass man ihn rausschmeißen wird wegen Leistungsdefizit. Das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Die einzige Möglichkeit, die ich tatsächlich sehen würde, wäre die, und ich glaube, darauf wolltest du auch anspielen, dass Kimi Räikkönen vielleicht seine Karriere beendet oder bei Ferrari nicht verlängert bekommt. Dann ist, glaube ich, Daniel Ricciardo schon einer von denen, die bei Ferrari auf der Liste stehen. Helmut Marko, heute Morgen auch Dietrich Mateschitz in den Salzburger Nachrichten und Christian Horner sagen aber ganz klar, die haben Vertrag bei uns, da gibt es auch keine Ausstiegsklauseln, keine Szenarien, wir werden die nicht freigeben. Bin mal gespannt, wenn Ferrari ein bisschen Geld auf den Tisch legen würde, sieht das vielleicht anders aus. Aber würdest du mich festnageln und ich einen Hunderter einsetzen müssen drauf, dann würde ich schon glauben, dass die mit Verstappen Ricciardo weitermachen.
Ich komme deswegen darauf, und das ist ein bisschen Food for Thought auch für euch. Erinnerst du dich an die Phase, als Sebastian Vettel, also es glaubte, dass Sebastian Vettel den Rennstall verlässt, damals gegen Daniel Ricciardo? Und Sebastian Vettel auch so ein bisschen dann, naja, nicht ausgeschlossen worden ist aus dem Entwicklungsprozess, naja schon, ne? Warum ist Max Verstappen schneller? Warum nicht Daniel Ricciardo? Obwohl man eigentlich davon ausgehen müsste, dass eigentlich Daniel Ricciardo ist. Ich möchte Red Bull nichts Böses unterstellen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn es doch so, weil diese Gerüchte kommen ja nicht von ungefähr mit Daniel Ricciardo und er hat sich ja schon dazu geäußert und ne, wir wissen ja alle so ein bisschen auch, dass Ferrari durchaus loses Interesse an ihm hätte. Und bei Red Bull ist es nichts Ungewöhnliches, dann diesen Fahrer so ein bisschen auch zurückzuziehen. Nur mal so nebenbei.
Ne? Ja, also nicht ausgeschlossen. Food for thought, genau wie du richtig sagst.
Genau, Food for thought. Dabei lassen wir es stehen. Der Startunfall, da müssen wir natürlich auch noch drüber diskutieren. Valtteri Bottas, Max Verstappen und Kimi Räikkönen wollten gerne zu dritt durch eine Kurve, durch die erste. Das hat nicht so ganz funktioniert. Bottas schubste Verstappen in Räikkönen. Und am Ende schieden Räikkönen und Verstappen aus. Für Ferrari natürlich sehr bitter, denn Kimi Räikkönen war eigentlich gut unterwegs an diesem Wochenende. Wäre eventuell sogar, wenn man bedenkt, dass Bottas ja mit einem Defekt ausgeschieden ist, wahrscheinlich aufs Podium gefahren, was natürlich ein Brett gewesen wäre für Ferrari. Natürlich ein bitterer Startunfall, aber kann eigentlich passieren, ne? Also ich meine, es ist halt so.
Ja, ich sehe es auch so und die Rennkommissare haben ja auch auf keine Strafe entschieden, obwohl die sich das sogar zweimal angeschaut haben, weil erst gab es nur eine Untersuchung gegen Verstappen und Räikkönen. Dann hat man wohl gemerkt, dass eigentlich Bottas der Auslöser der ganzen Nummer war. Schuldzuweisung finde ich aber tatsächlich schwierig. Also drei Leute in eine Kurve reinzugehen in Barcelona ist halt einfach ein bisschen knapp an der Stelle. Aber es war jetzt auch nicht so, dass einer irgendwie sehr viel aggressiver gewesen wäre als alle anderen. Also dass Bottas da innen den Platz nicht einfach räumt und früh auf die Bremse geht, ist nachvollziehbar. Räikkönen wurde halt von Bottas so ein bisschen in den Verstappen reingeschubst und für den Verstappen hat es im ersten Moment deswegen dann auch die Hand raus so ausgesehen, als wäre ihm einfach der Kimi reingefahren, weil der Verstappen hat natürlich genug Platz gelassen, aber der sieht ja auch den Bottas daneben nicht. Also ich glaube, das war echt einfach unglücklich, wo man die Schuld nach Dritteln dann aufteilen muss. Kimi Räikkönen, da gebe ich dir recht, wäre mit Sicherheit ein heißer Kandidat aufs Podium gewesen, weil der Ferrari war richtig schnell. Kimi ist auch momentan eigentlich ganz gut unterwegs, kriegt nur irgendwie die Ergebnisse halt nicht zustande. Also aus verschiedenen Gründen, diesmal war es die Kollision, klappt es halt beim Kimi nicht so, wie es beim Sebastian Vettel klappt. Schade für ihn. Leider bleibt unterm Strich stehen, ich habe das auch in meiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, schon geschrieben, heute Morgen, ich glaube, man muss jetzt schon so früh sagen, für Kimi Räikkönen ist diese WM leider damit gelaufen, weil 55 Punkte Rückstand ist zu viel Holz. Und ich kann es mir nicht, weil letztendlich ist Vettel doch immer so um Zacken, gar nicht um viel, aber immer so um Zacken der Bessere gewesen von den beiden in den ersten Rennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kimi 55 Punkte, das ist eine ganze Menge Holz, dass er das noch drehen kann. Also ich glaube, die WM ist leider für ihn durch und möglicherweise damit auch zum Jahresende vielleicht die Karriere, weil er ist 37, wirkt super relaxed, super entspannt, scheint sich in seiner Rolle als Familienvater auch einigermaßen wohlzufühlen. Vielleicht lässt es auch einfach mal gut sein. Also Geld hat er genug verdient.
Das stimmt. Und er war der Sieger der Herzen. Ferrari war der Sieger der Herzen. Liberty Media waren die Sieger der Herzen, als sie den kleinen Thomas Danell, den 6-jährigen Jungen, der so bitterlich geweint hat, als Kimi Räikkönen ausgeschieden ist, der zwischendurch auch wieder gelacht hat, als Sebastian Vettel mal auf Platz 1 gefahren ist, den er dann sein Idol treffen durfte, Kimi Räikkönen. Man hat Thomas und seine Eltern dann nach hinten geholt ins Fahrerlager und da hat er dann ein signiertes T-Shirt bekommen, eine signierte Kappe, ein Foto mit Kimi Räikkönen. Also, ne, Formel 1 kann auch menschlich.
Ja, genau. Aber Christian Horner hat was Schönes gesagt nach dem Rennen. Jetzt werden in Monaco wahrscheinlich alle Eltern bei den Kindern an den Ohren ziehen, damit die schön weinen, damit die auch in den Paddock kommen.
Ja, diese Aktion kannst du echt nur einmal machen wahrscheinlich, ne? Aber
ja, genau.
Sie haben gut reagiert. So muss man das auch mal machen, finde ich, in der heutigen Zeit. Hab auch so ein bisschen gehofft, dass sie es machen. Als es dann passiert ist, habe ich mich dann umso mehr gefreut. Ja, kommen wir auf den Zweikampf zwischen Hamilton und Vettel. Sehr spannend zwischen den beiden und das ist auch super so, denn das wollen wir in dieser Saison sehen. Diesen Zweikampf um den Titel, zwei verschiedene Teams, Mercedes und Ferrari, Vettel gegen Hamilton. Am Ende diesmal eben das kleine bisschen mehr. Sebastian Vettel sagte es, er ist wie ein Zug an mir vorbeigefahren. Diese Extra-Power von Mercedes hat sich hier ausgezahlt, kann aber auf anderen Strecken wieder besser für Ferrari laufen.
Genau, also ich glaube, der Knackpunkt beim Überholmanöver war tatsächlich diese Extra-Power von Mercedes, die ja nicht nur im Qualifying haben, sondern ganz punktuell auch im Rennen mal aufdrehen können. Und so erkläre ich mir, dass der Hamilton da wirklich wie ein D-Zug an Vettel vorbeigeschossen ist in der Situation. Beide Fahrer, Hamilton und Vettel, haben nach dem Rennen gesagt, sie waren vom Speed her gleich schnell. Das ist eine Beobachtung, der ich ein bisschen widersprechen würde. Für meinen Geschmack war der Ferrari eigentlich gestern konkurrenzfähiger. Nicht in allen Phasen des Rennens, weil im letzten Renndrittel, als Vettel die härteren Mediums drauf hatte und Hamilton die Softs, da konnte Sebastian Vettel das Tempo nicht ganz gehen. Obwohl wir erwartet hätten, nach dem Überholmanöver müsste eigentlich der härtere Medium gegen Rennende, wenn der Soft von Hamilton ein bisschen abbaut, theoretisch Vorteile haben und die Lücke wieder zufahren können. Das ist in der Form nicht passiert, aber im ersten Renndrittel hat der Vettel den Hamilton relativ solide im Griff gehabt, war dann auch bis zu dieser virtuellen Safety-Car-Phase, ist er bis auf 8 Sekunden weggefahren. Also ich glaube schon, dass der Ferrari tatsächlich das um einen Tick, also wir reden da wirklich nicht von viel, aber um einen Tick das konkurrenzfähigere Auto war. Und so gesehen nimmt Sebastian Vettel wieder einen zweiten Platz, nimmt wieder 18 Punkte mit, bleibt in der WM, um 5 oder 6 Punkte sind sie jetzt in Führung. Läuft alles gut. Also ich glaube, alles im grünen Bereich für Sebastian Vettel. Und bei Ferrari wird so langsam richtig realisiert, man fährt dieses Jahr um die WM.
Ja, und das ist auch wichtig. Wichtig für Ferrari, wichtig für das Ego da in Italien. Wichtig für Mercedes war Valtteri Bottas, der als Bremsklotz fungiert hat, als er in Führung liegend Sebastian Vettel aufgehalten hat nach dem Boxenstopp von Lewis Hamilton, der dadurch dann wieder ranfahren konnte an Sebastian Vettel, was Hamilton wahrscheinlich auch so ein bisschen den Hintern gerettet hat. Denn wäre Vettel früher an Bottas vorbeigekommen, dann wäre es wahrscheinlich eng geworden für Hamilton, denn der Ferrari konnte wegfahren. Bottas Rolle bei Mercedes, da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Ja, das dreht sich auch ein bisschen im Kreis. Was ist jetzt mit Valtteri Bottas? Ist er mehr Nico Rosberg, der auch mal mitfahren darf, kann, soll? Oder ist er mehr Rubens Barrichello, der eigentlich darauf achten soll, dass Lewis Hamilton, sagen wir mal, sorgenfrei Weltmeister wird? Und ihr habt das ganz schön flapsig hier auf eurer Webseite formel1.de in eurem Header gehabt. Bottacello. Ich glaube, das ist seine Rolle.
Ich glaube auch. Also ich habe es ja schon nach Sochi gesagt, dass ich befürchtet habe, dass Sochi nicht unbedingt ein repräsentatives Wochenende war, weil das einfach die ultimative Bottas-Strecke ist, sozusagen gemeinsam mit Montreal. Da erwarte ich ihn auch nochmal unglaublich stark. Wobei Montreal auch dem Lewis Hamilton liegt. Also da sind wir gespannt dann drauf. Aber ja, dass sein erster Stint gestreckt wurde, mutmaßlich vor allem um Sebastian Vettel ein bisschen Zeit zu kosten, das zeigt, glaube ich, schon ganz klar, wie seine Rolle bei Mercedes intern definiert wird. Jetzt hilft natürlich auch nicht, dass er dann gestern auch noch ausgeschieden ist mit einem Motorschaden, weil er ja auf den alten Motor zurückgreifen musste. Also Lewis Hamilton hat ja schon den zweiten Motor dieses Jahres drin gehabt. Bei Bottas musste der gewechselt werden wegen eines Elektrikproblems am Freitagabend, das man da festgestellt hat. Das heißt, der Motor war einfach, der hat mehr Kilometer drauf gehabt und ging halt ans Ende seiner Lebensleistung. Ist dann auch tatsächlich im Rennen hochgegangen. Jetzt fehlen auch Bottas richtig viele Punkte und ich glaube schon, dass bei Mercedes die Rollen relativ klar definiert sind. Ich glaube nicht, dass es so ist wie bei Ferrari in den übelsten Zeiten der Stallorder, dass von Anfang an einem Rennwochenende der Bottas alles auf Lewis Hamilton ausrichten wird. Ich glaube aber, wenn sich Situationen aus dem Rennverlauf ergeben, so wie gestern, dass man eine Lücke sieht, um dem direkten Konkurrenten Sebastian Vettel vielleicht ein paar Sekunden mehr Rückstand aufzubrummen oder ein paar Sekunden zu kosten einfach, dann glaube ich, wird man das bei Mercedes tun. Und das heißt eigentlich, dass Bottas nicht als derjenige gesehen wird, der um die WM fahren muss. Das heißt nicht darf, aber es ergibt sich halt einfach jetzt so aus der Situation raus. Und ich muss auch dazu sagen, ich möchte das gar nicht als Kritik am Mercedes verstanden wissen, weil ich glaube nicht, dass diese Rollenverteilung Stand Melbourne schon definiert war, aber es ergibt sich halt jetzt irgendwie so und dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis.
Sagen wir so, Valtteri Bottas ist keiner, der sich beschwert.
Ja,
das richtig. Kommt dann noch.
Eine sehr gemütliche Nummer zwei.
Richtig. Ja, das war der große Preis von Spanien. Es war ein toller Europa-Auftakt. Ich freue mich schon sehr auf Monaco. Und bevor wir die ganze Sendung hier zumachen, Christian, noch ein paar Notizen. Und zwar unser Tippspiel läuft ja. Zwei Karten für den großen Preis von Ungarn 2018 gibt es für den Saisonsieger am Ende. Das ganze Rennwochenende in Ungarn, gestiftet von motorsporttotal.com, Formel1.de. Und wir haben zwei Tagessieger gehabt an diesem Wochenende. Und zwar einmal Ruben Zimmermann natürlich. Ne? Der ist ja auf Platz 1 auch aktuell mit 55 Punkten und ebenfalls 55 Punkte der F1 Marv. Und ja, für uns hier bei Starting Grid gucke ich gerade mal, Ole Waschkau hat 25 Punkte erzielt an diesem Wochenende. Ich habe 23 Punkte erzielt. Gut, für mich ist die Sache eh gelaufen. Und für Ole, der hat noch Chancen. Ja, macht auch noch mit, meldet euch da an, geht auf meinsportradio.de, oben auf Aktionen und dann auf das Formel-1-Tippspiel und macht da noch mit. Gewinnt eine Karte, zwei Karten viel mehr. Und nochmal der Hinweis von euch, Christian. Ihr kriegt natürlich immer alle Informationen rund um die Formel 1 und den Motorsport auf motorsporttotal.com und Formel1.de. Wir hatten vor Barcelona angesprochen, dass ihr was zum Jubiläum des Let Michael Pass for the Championship macht, ne?
Genau, das hatten wir tatsächlich geplant, eigentlich nach Barcelona zu machen. Wir haben jetzt kurzfristig umdisponiert, weil es aus unserer Sicht mehr Sinn macht, dieses große Special im Vorfeld des Österreich Grand Prix zu bringen. Das heißt, da muss ich die Hörer noch ein bisschen um Geduld bitten, aber werden wir dann natürlich veröffentlichen und vielleicht haben wir dann auch im Rahmen von Starting Grid ein paar Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Ich glaube, es wird auch ganz interessant.
Die Zeit werden wir uns auf jeden Fall nehmen. Wir hören uns wieder vor dem Monaco Grand Prix, der ist am 28. Mai. Also wir hören uns dann rund um Christi Himmelfahrt, würde ich sagen. Also hier in Deutschland ist Christi Himmelfahrt. Gibt es das in Österreich auch?
Ja, ja.
Ja gut, gibt es da auch. Wunderbar. Dann hören wir uns dann rund um den Feiertag hier auf meinsportradio.de wieder. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Himmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Bitte gern. Ich hoffe, es macht den Usern genauso viel Spaß wie uns.
Ja, wir möchten es hören. Macht es euch Spaß, dann sagt es uns. Ja, über Facebook, über die Kommentarfunktion auf meinsportradio.de, unter dem Podcast, über iTunes mit 5 Sternen und einer Rezension und bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Und ja, in Manier von Ole Waschkau gibt es nur noch für mich eins zu sagen. Keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de.